SRF 1.
Halb eins, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Der Arbeitsschutz für Vorgesetzte soll gelockert werden, schlägt die zuständige Kommission des Ständerats vor. Die Gewerkschaften warnen vor Gratisarbeit, Burnout und Sonntagsarbeit. Nach dem Brückeneinsturz in Genua ermitteln die italienischen Behörden gegen 20 Personen. Sie alle hätten wissen können müssen, dass die Brücke Mängel hat. Mit deutlich weniger Geld als bisher will der Bund künftig die Armut im Land bekämpfen. Heute hat er dargelegt, wie er sich das vorstellt. Uns erzählt eine junge, alleinerziehende Mutter, was es heisst, arm zu sein.
Man geht halt einfach an die Börse Kleider holen, verzichtet mal auf einen Body oder geht nicht in den Ausgang, geht nicht gross essen. Nimmt halt das Geld, das man hat und schaut, dass man Ende Monat daraus machen kann.
Und wie sicher sind unsere Städte? Was ist gegen die Gewaltexzesse gegen Frauen oder Polizisten zu tun? Das diskutieren Verantwortliche heute an einem Kongress in Zürich und bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Bis zu 70 Stunden in der Woche arbeiten statt maximal 50. Für bestimmte Arbeitnehmende, etwa Vorgesetzte, soll das künftig erlaubt sein. In diesen Tagen hat die Vernehmlassung zu einer entsprechenden Gesetzesänderung begonnen. Und damit auch ein öffentliches Hickhack. Gewerkschaften wehren sich, Arbeitgeber werben dafür. Gaudenz Wacker.
Er hat auf Dauerkampfmodus geschaltet, der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, SP-Ständerat Paul Rechsteiner. Er müsse schon den Lohnschutz verteidigen, beim Hin und Her mit der EU um die flankierenden Massnahmen. Und jetzt noch das.
Was wir im Moment erleben, ist unglaublich. Wir erleben nicht nur einen Angriff auf den Lohnschutz aus dem Bundeshaus heraus, sondern jetzt auch noch auf die Arbeitszeiten.
Zur Debatte stehen zwei Dinge. Zum einen geht es um die wöchentliche Höchstarbeitszeit. Sie soll abgeschafft werden, schlägt die zuständige Kommission des Ständerats vor. Statt den heute maximal 45 oder 50 Stunden pro Woche würde ein Jahresschnitt von höchstens 45 Stunden gelten. Zum anderen fiele die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung weg. Diese Bestimmung wurde bereits gelockert. Seit 2 Jahren können Arbeitnehmende mit mehr als 120'000 Franken Lohn und einem Gesamtarbeitsvertrag darauf verzichten, ihre Arbeitszeit aufzuschreiben. Nun soll der Kreis erweitert werden. Gelten sollen beide neuen Lockerungen für Vorgesetzte und für Fachpersonen, die in ihrem Fachgebiet wesentliche Entscheidbefugnisse haben, wie es heisst. Wozu das alles führe, sei klar, sagen die Gewerkschaften. Zu Gratisarbeit und zu Gesundheitsschäden. Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Burnouts seien die Folge, pflichtet die Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin bei. Doch damit würden bloß Ängste geschürt, kontert die Gegenseite. So erwidert beim Arbeitgeberverband Daniela Lützelschwab.
Kein Arbeitgeber ist daran interessiert, dass seine Mitarbeitenden krank zu Hause sind. Aber es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dieses mitbestimmen können. Das ist für die Gesundheit gerade günstig.
Abgesehen davon entsprechen die Lockerungen schlicht den heutigen Gegebenheiten in der Arbeitswelt.
Es geht um das Nachvollziehen einer Realität, wie heute in der Wirtschaft gearbeitet wird. Für einen ganz kleinen Teil, 10-20% von leitenden und höheren Mitarbeitenden, die jetzt hier auch in gesetzlicher Regelung finden sollen, welche der Praxis entspricht.
Nur 10-20% der Arbeitnehmenden seien also betroffen. Gewerkschafter Rechsteiner bestreitet dies. Vor den Medien rechnet er heute vor, die Lockerung treffe
rund 40% aller Beschäftigten. Also man sieht, dass ein bedeutender Teil aller Beschäftigten in unserem Lande den Schutzbestimmungen des Arbeitsgesetzes bei den Arbeitszeiten nicht mehr unterstehen würden.
Diese Haltung teilen pikanterweise nicht alle Arbeitnehmerorganisationen. Jene, die sich in der Plattform der Angestelltenverbände zusammengeschlossen haben, teilten diese Woche mit, bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit sei die Ständeratskommission gar weitgehend ihren Empfehlungen gefolgt. Die Plattform der Angestelltenverbände zählt 88'000 Angestellte. Der Gewerkschaftsbund um Paul Rechsteiner vertritt 380'000 Mitglieder. Und er bleibt im Kampfmodus. Komme die Vorlage so durch, sei das Referendum sicher, kündigt Rechsteiner jetzt schon an.
Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker. Nun zu Corinna Heinzmann und weiteren Meldungen des Mittags.
Im Kanton Wallis kann die Stimmbevölkerung definitiv nicht über ein Kopftuchverbot an Schulen entscheiden. Das Bundesgericht hat bestätigt, dass die Initiative ungültig ist. Das Walliser Kantonsparlament hatte das Begehren für ungültig erklärt, da es im Widerspruch zu den Grundrechten stehe. Dagegen legte die SVP Rekurs ein, den das Bundesgericht jetzt abgelehnt hat. Im Initiativtext werde zwar ein Verbot jeglicher Kopfbedeckungen gefordert, das Ziel sei aber, das Tragen des Kopftuchs zu verbieten. Das verstoße gegen die Glaubensfreiheit. Im Wallis ist ein Mann wegen Wahlbetrugs schuldig gesprochen worden. Beim Verurteilten handelt es sich um ein ehemaliges Mitglied der SVP Oberwallis. Das Bezirksgericht Brieg verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe. Falls er sich nicht an die Auflagen hält, muss der Mann für ein Jahr ins Gefängnis. Der 31-Jährige hatte fast 200 Wahlunterlagen aus Briefkästen fremder Leute genommen und dann unter deren Namen gewählt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann weitergezogen werden. Wegen des Wahlbetrugs könnte es bei den Wahlen 2017 im Kantonsparlament zu Sitzverschiebungen gekommen sein. Das Kantonsparlament wollte das Ende des Gerichtsverfahrens abwarten, bevor es sich dazu äußert. Der Bund will sich trotz Kürzungen weiterhin der Armut in der Schweiz annehmen. Er sehe seine Rolle als Unterstützer, beispielsweise in der Aus- und Weiterbildung für Jugendliche, aber auch für Erwachsene, teilt das Bundesamt für Sozialversicherungen anlässlich der Schweizer Armutskonferenz mit. Im April hatte der Bund mitgeteilt, dass für die nächsten 5 Jahre noch 2,5 Millionen Franken für die Armutsbekämpfung zur Verfügung stehen. Bisher waren es 9 Millionen. In der Schweiz gelten 615'000 Menschen als arm. Das sind 7,5% der Bevölkerung. Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im August gegenüber dem Vormonat kaum verändert. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO verharrte die Arbeitslosenquote bei 2,4%. Im Vergleich zum August des letzten Jahres ging die Arbeitslosenquote um 0,6 Prozentpunkte zurück. Zurückgegangen ist auch die Zahl der jungen Arbeitslosen. Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sind in der iranischen Hauptstadt Teheran eingetroffen. Sie treffen dort den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani, um über das Vorgehen in der syrischen Provinz Idlib zu beraten und damit über das Schicksal von fast 3 Millionen Zivilisten. Idlib ist eine der letzten Regionen in Syrien, die unter der Kontrolle von Aufständischen steht. Die syrische Regierung droht damit, das Gebiet anzugreifen. Russland und Iran unterstützen die syrische Armee. Die Türkei unterstützt hingegen einen Teil der Rebellen und befürchtet eine neue Flüchtlingswelle auf dem Nachbarland. Der ehemalige Sportreporter Karl Erb ist 92-jährig gestorben. Erb war während Jahrzehnten für das Schweizer Fernsehen tätig. Bekannt war in den 1960er, 70er und frühen 80er Jahren vor allem als Kommentator von Skirennen. Karl Erb engagierte sich auch als Funktionär und als Organisator von Anlässen für den Sport. So half er etwa beim Aufbau des Skiweltcups mit. Außerdem schrieb er mehrere Sportbücher. Das Wetter. Heute Nachmittag wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, nur lokal kann es noch kurz regnen. Morgen scheint nach Auflösung von Nebelfeldern oft die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad.
Rund 3 Wochen ist es her, dass in Genua die Autobahnbrücke zusammenstürzte und über 40 Menschen in den Tod riss. Heute nun hat die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, gegen wen sie unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Auf der Liste stehen Namen von 20 Personen, Manager, Ingenieure und Beamte. Aus Rom, Franco Battel.
Die größte Regierungspartei, das Movimento Cinque Stelle, hatte schon kurz nach dem Einsturz behauptet, Schuld sei der private Betreiber, der von der Familie Benetton kontrollierte Konzern Autostrade per l'Italia. Doch die Ermittlungen der Justiz gehen längst nicht nur in diese Richtung. Auf der Liste der 20 Personen, gegen die ermittelt wird, stehen auch Namen von Beamten, Leute, die im Transportministerium in Rom arbeiten oder für die Kontrolle der Brücke vor Ort zuständig waren. Die Staatsanwälte von Genua gehen also von einer geteilten Verantwortung aus. Da wird einerseits gegen den privaten Betreiber Autostrade per l'Italia, dessen CEO Giovanni Castellucci und weitere Spitzenmanager ermittelt. Und da ist eben auch der Staat selber, der die Konzession vergeben hat und den Konzessionsnehmer hätte kontrollieren müssen. Konkret sind das leitende Beamte des Verkehrsministeriums. Die 20 Personen, gegen die ermittelt wird, haben eines gemeinsam. Auf ihren Schreibtischen lagen jene Studien und Berichte, aus denen die italienischen Zeitungen nun seit 3 Wochen zitieren. Papiere, die auf Mängel und Gefahren hinwiesen und Interventionen verlangten. Die letzte dieser Studien stammt vom Februar dieses Jahres. Einzelne Fachleute verlangten auch, die Stabilität der Brücke mit Sensoren stetig zu überwachen. Doch weder wurden solche Sensoren montiert, noch wurde saniert oder die Brücke gesperrt. Allerdings hat auch keiner der bisher bekannt gewordenen Berichte eine sofortige Sperrung der Morandi-Brücke verlangt. Auch wenn die Liste mit den Leuten, gegen die ermittelt wird, bereits 22 Tage nach dem Unglück vorliegt, dürfte das Verfahren trotzdem Jahre dauern und über alle 3 Gerichtsinstanzen gehen. Es kann auch sein, dass im Lauf der Ermittlungen weitere Verdächtige dazukommen. In den nächsten Tagen will die Regierung der Region Ligurien bekannt geben, wie der Rest der Brücke abgebrochen wird, ob durch eine Sprengung oder Stück für Stück. Klar ist, dass die Häuser unter der Brücke beim Abbruch ebenfalls zerstört werden. Die rund 600 Leute, die unmittelbar nach dem Einsturz ihre Häuser verlassen mussten, sollen bis Ende September neue, definitive Wohnungen erhalten.
Franco Battel, 19 Minuten vor 1, so geht es bei uns weiter. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, oder wie sich Moskaus Bürgermeister mit einer Oberflächenpolitur zur Wiederwahl empfiehlt. Die PostFinance gestern, heute und morgen. Wir zeichnen den Weg vom Start bis zu den heutigen Ansprüchen, eine vollwertige Bank zu sein. Und Wildhüter statt Jäger, unter diesem Motto soll die Jagd in heutiger Form im Kanton Zürich abgeschafft werden.
Jagd ist wirklich überflüssig, weil die enormes Tierleid verursacht.
Argumentieren die Initianten. Die Jäger wehren sich.
Ich denke, dass unsere Jagd wertvoll ist für die Natur. Und das ist ein Teil von unserer Kultur.
Pro und Contra zur Zürcher Abstimmung kurz vor 1. Zuerst zur Armut in der Schweiz. Mehr als 600'000 Menschen gelten in unserem Land als arm. Heute an der Nationalen Konferenz gegen Armut haben Bund, Kantone, Städte und Gemeinden festgelegt, wie sie Armut in den nächsten Jahren bekämpfen wollen. Mit Schwerpunktprogrammen, etwa mit der Unterstützung von Jugendlichen, die Probleme haben, eine Lehre zu finden oder in die Berufswelt einzusteigen. Für Massnahmen wie diese stehen pro Jahr insgesamt 500'000 Franken zur Verfügung, deutlich weniger als im vorherigen Programm. Das stößt auf heftige Kritik beim Hilfswerk Caritas. Direktor Hugo Fasel findet deutliche Worte.
Der Bundesrat verweigert sich dem Thema Armut. Und das war schon ein erstaunliches Ergebnis. Nach klaren Resultaten, die den Handlungsbedarf zeigen, vom Bundesrat zu erfahren, nein, wir tun nichts.
Sagt Caritas-Direktor Hugo Fasel. Armut im Alltag, was heißt das? Was liegt drin und was eben nicht mehr? Inlandredaktor Raphael Vollmatt hat im Kanton Solothurn eine alleinerziehende Mutter besucht, die von der Sozialhilfe lebt.
Desiree Schlupp ist es wichtig, über Armut zu sprechen, gerade weil so viele Menschen davon betroffen sind.
Es gibt viele Leute, die wirklich wenig Geld haben. Und das merkt man in der Schweiz manchmal gar nicht. Man macht immer nur auf die, die sich viel leisten können, aufmerksam. Aber auf die, die sich eben nicht viel leisten können, auf die macht man selten.
Deshalb ist sie auch bereit, am Radio über ihre Situation zu reden. Und die ist nicht einfach. Für sich und ihre beiden Kinder, 6 und 7 Jahre alt, erhält sie von der Sozialhilfe 2'400 Franken im Monat. Nach Abzug von Miete, Nebenkosten und Versicherungen bleiben ihr noch etwa 800 Franken. Die Familie Schlupp muss auf vieles verzichten.
Man geht halt einfach an die Börse Kleider holen, kauft sie vielleicht nicht neu, verzichtet mal auf einen Body oder geht nicht in den Ausgang, geht nicht gross essen. Ja, wir nimmt halt das Geld, das man hat, und schaut, dass man Ende Monat daraus machen kann.
Auf Einladung des Reporters sitzt die 31-Jährige mit den kurzen, dunkelbraunen Haaren in einer Gartenbeiz in ihrem Wohnort Dolicken und trinkt eine kalte Schokolade. Eben hat sie ihre beiden Kinder in die Schule gebracht. Große Sprünge seien für sie nicht möglich, etwa eine Reise während den Sommerferien.
Das liegt weniger drin mit dem Geld. Aber eben, man kann auch schöne Sachen machen. Ich habe das Glück, dass meine Eltern einen Garten haben und haben Kinder dort baden.
Ferien zu Hause, Kleider aus dem Secondhand-Laden und auch beim Essen muss die Familie Schlupp aufs Geld achten.
Da schaust du auf Aktionen oder halt M-Budget, Preisgarantie-Sachen. Ja, also ich gehe sicher nicht gerade Markenartikel kaufen.
In ihre finanziell schwierige Situation sei sie gekommen, weil ihr früherer Partner gewalttätig gewesen sei. Sie trennte sich von ihm und beschloss, sich Vollzeit um die Kinder zu kümmern. Daneben reiche die Zeit nicht für einen Job. Inzwischen hat im Schulausgleich nebenan die Pausenglocke geklingelt. Die Schulkinder, darunter Lorena und Yannick, die Kinder von Desiree Schlupp, spielen auf dem Pausenplatz. Ihre Kinder sind ihr das Wichtigste. Ein schlechtes Gewissen, dass sie ihnen keine Markenkleider kaufen und auch keine großen Reisen bieten kann, hat sie nicht.
Nein, die sind zufrieden mit dem, sie kennen es aber auch nicht anders.
Gut 600'000 Menschen sind in der Schweiz von Armut betroffen. Hunger leiden müssen sie nicht. Aber wer sehr wenig Geld hat, kann auch kaum am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Auch Desiree Schlupp geht nie ins Kino oder Theater. Ganz selten besucht sie mal ein Konzert, dank ihren Freunden.
Ich habe das Glück, dass ich halt auf den Geburtstag oder so die Leute zusammen tun und ich dann mal ein Konzert so darf. Also ja, sehr geniessen.
Während Durchschnittsschweizer regelmäßig ins Ausland reisen, haben Armutsbetroffene einen viel kleineren Lebensradius. Die Familie Schlupp kann sich kein Auto leisten. Ausflüge sind selten. Zum Einkaufen gehen sie etwa nach Aarau oder Olten, nicht viel weiter. Die fehlenden Perspektiven, sie sind laut Experten eines der grössten Probleme für arme Menschen. Perspektiven geben Hoffnung, geben Kraft. Fehlen sie, drohen vielen Betroffenen Depressionen. Auch Desiree Schlupp sieht momentan wenig Möglichkeiten, der Armutsfalle zu entkommen. Die Betreuung ihrer Kinder komme zuerst. Erst wenn die Kinder einmal grösser seien, könne sie sich vorstellen, wieder zu arbeiten. Am liebsten in ihrem gelernten Beruf als Verkäuferin. Trotz all den Einschränkungen, Desiree Schlupp beklagt sich nicht über ihr Leben. Ihre Botschaft an andere Betroffene lautet:
«Gelassen, versteckt euch nicht. Auch wenn ihr nicht viel Geld habt, macht etwas aus. Hockt nicht von morgen bis zu Abend. Die Situation wird nicht besser.»
Indem sie von ihren eigenen Erfahrungen erzählt, will sie anderen armen Menschen Mut machen und die Gesellschaft auffordern, die Armen nicht zu ignorieren.
Die PostFinance soll selber Kredite oder Hypotheken vergeben dürfen. Das hat diese Woche der Bundesrat vorgeschlagen. Gleichzeitig solle die Tochter der Schweizer Post teilweise privatisiert werden. Die Idee kommt bei den politischen Parteien von links bis rechts schlecht an. Der emeritierte Zürcher Bankenprofessor Urs Birchler hat gegenüber Radio SRF sogar die Existenzberechtigung der PostFinance infrage gestellt.
Man könnte sich auch mal fragen, soll man nicht auch mal loslassen können und die PostFinance liquidieren?
Braucht es die PostFinance tatsächlich nicht mehr? Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Der Auftrag der PostFinance ist klar. Sie hat die Pflicht, landesweit den Zahlungsverkehr sicherzustellen. Das heißt, wer will, kann auf einer Poststelle Geld einzahlen aufs Konto und natürlich auch wieder abheben. Geldüberweisungen gehören ebenfalls zum Grundversorgungsauftrag. Der Bund wacht darüber, dass die PostFinance diesen Auftrag in allen Landesteilen erfüllt. Konkret müssen 90% der Bevölkerung eine Poststelle innerhalb von einer halben Stunde erreichen können, um dort zum Beispiel Zahlungen zu erledigen. Und in letzter Zeit hat der Bund diese Leistungspflicht sogar verschärft. Ab dem nächsten Januar müssen 20 Minuten genügen, um zur nächsten Filiale zu gelangen, zu Fuß oder mit dem ÖV. So sieht es die Revision der Postverordnung vor.
Politisch ist dieser Grundversorgungsauftrag gewollt,
sagt Matthias Finger, Infrastrukturexperte von der ETH Lausanne. Das gehe bis auf die Ursprünge der PostFinance zurück.
Historisch war das immer so. Ich glaube nicht, dass man heute eine politische andere Meinung hätte dazu.
Tatsächlich betreibt die PostFinance den Zahlungsverkehr schon seit über einem Jahrhundert. Damals im Jahr 1906 ging es darum, dass die Schweiz ein zuverlässiges Netz für solche Geldgeschäfte bekommt, neben dem Angebot der Kantonalbanken. Doch die Frage, ob man das heute noch brauche, sei berechtigt, angesichts der Digitalisierung und des breiten Finanzdienstleistungsangebots in der Schweiz, findet auch Matthias Finger. Dann allerdings müsste die Politik auch den Grundversorgungsauftrag der PostFinance aufheben. Stattdessen will nun der Bundesrat der PostFinance erlauben, Kredite zu vergeben, zum Beispiel für den Kauf eines Eigenheims. Für Bund und Parlament ist die Aufhebung des Kreditverbots keine neue Frage. Vor 8 Jahren noch, da lehnten die eidgenössischen Räte ab, der PostFinance den Zutritt zum Kreditmarkt zu gewähren. Es bestehe kein Bedarf nach einem weiteren Kreditinstitut. Auch der Bundesrat war damals in den Zeiten der großen Finanzkrise der Meinung, die Posttochter solle sich keine zusätzlichen Finanzrisiken aufhalsen mit dem Einstieg ins Kreditgeschäft. Heute ist die Ausgangslage wieder anders. In den letzten Jahren steuerte die PostFinance im Schnitt rund 2/3 zum Gewinn der Schweizer Post bei. Das ermöglichte dem Staatsbetrieb, stattliche Dividenden an den Bund abzuliefern. Nur sind diese Einnahmen mittlerweile versiegt, weil die PostFinance immer weniger Geld verdient. Denn die Anlage der Kundengelder am Finanzmarkt bringt wegen der tiefen Zinsen nur noch sehr schmale Renditen ein. Und die Erfüllung des Grundversorgungsauftrags im Zahlungsverkehr ist ohne dies kein Geschäft. Sollte nun das Parlament der PostFinance erlauben, mit Krediten zusätzliches Geld zu verdienen, dann werde das Unternehmen beweisen müssen, ob es im Markt bestehen kann, meint Infrastrukturprofessor Matthias Finger.
Und die PostFinance ist ja groß, also sie hat gute Chancen, sich im Markt zu behaupten.
Die Frage der Existenzberechtigung wäre dann auf diesem Weg geklärt, nämlich im Wettbewerb mit den übrigen Banken. Aber ob die Politik diesen Bewährungstest zulassen wird, ist angesichts der harschen Reaktionen auf den bundesrätlichen Vorschlag äußerst zweifelhaft.
Sie hören Rendezvous 9:09. Moskau hat sich in den vergangenen Jahren rasant verändert, ist schöner, grüner, menschlicher geworden. Die Stadt wurde aufpoliert, und zwar vom Bürgermeister Sergei Sobyanin. Er sieht sich als Modernisierer, regiert die russische Hauptstadt allerdings wie ein Autokrat. Am Sonntag nun lässt er sich im Amt bestätigen, in einer, wie unser Korrespondent in Moskau sagt, abgekarteten Wahl. Der Bericht von David Nauer zeigt, in Sergei Sobyanins Moskau glänzt vor allem die Oberfläche.
Es ist ziemlich was los an diesem Spätsommerabend in einem Park unweit des Kreml. Ein bekannter Popsänger trällert einen Hit, hunderte Moskauerinnen und Moskauer hören zu. Die Veranstaltung kommt daher wie ein fröhliches Musikfestival, eigentlich ist sie aber Wahlkampf für Sergei Sobyanin. Auf einem riesigen Bildschirm erscheint immer wieder der Name des Moskauer Bürgermeisters. Spaß und Politik gehen Hand in Hand in diesen Tagen in Moskau. Wir sind nicht wegen Sobyanin hier, sagt Julia, eine Frau um die 40, die mit Freunden in der Stadt unterwegs ist. Wir genießen einfach das Konzert. Ein Mann aus der Clique schaltet sich ein. Ich finde, Sobyanin macht seinen Job sehr gut. Die Stadt hat sich zum Besseren verändert, allein schon was den öffentlichen Verkehr betrifft, aber auch sonst. Sergei Sobyanin hätte Freude an so viel Begeisterung. Er selber ist eher eine blasse Figur. Wenn er redet, tönt es oft, als würde er sich selber langweilen. Den direkten Kontakt mit dem Volk scheint er zu meiden. Ursprünglich stammt der heute 60-Jährige aus Sibirien. Seinen Aufstieg an die Spitze der Hauptstadt verdankt er seiner Loyalität zu Präsident Putin. Was für eine Vorstellung er von Stadtentwicklung hat, erklärte er kürzlich dem russischen Fernsehen. Früher ging es in der Stadtpolitik um Industrie, Verkehr, Technologie. Heute zählt allein der Mensch. Alle großen Städte stehen in einem Wettbewerb untereinander. Sie werben um die talentiertesten Menschen. Deshalb muss man für gute Lebensbedingungen sorgen. Tatsächlich hat Sobyanin massiv in die Infrastruktur investiert. Große Teile der Innenstadt sind saniert worden, Trottoirs verbreitert, Fußgängerzonen und Velowege eingerichtet. Moskau hat sich ein Facelifting gegönnt. Allein die Aufhübschung von Straßen ließ sich die Stadt im vergangenen Jahr umgerechnet 1 Milliarde Franken kosten. Ein Mann, den das wenig beeindruckt, ist Ilya Yashin. Er ist einer der bekanntesten liberalen Oppositionspolitiker von Russland.
Moskau стало приятнее, комфортнее, если вы турист.
Moskau ist angenehmer geworden für Touristen, aber nicht für die Menschen, die hier leben. Sobyanin lenke immer mehr Geld in eine Politur der Oberfläche, kritisiert Yashin. Die Ausgaben für Bildung und für das Gesundheitswesen aber würden gekürzt. Das hat damit zu tun, dass sich ein schönes Stadtbild leicht PR-mäßig ausschlachten lässt. Zudem, und das ist auch ein wichtiger Punkt, sind diese ganzen Sanierungsmaßnahmen ein Tummelfeld für korrupte Machenschaften. Als Beispiel nennt Yashin Randsteine aus Granit, welche die Stadt kilometerweise verlegt. Im Handel kosten diese Randsteine 2.300 Rubel pro Meter, die Stadtverwaltung bezahle aber über 4.000 Rubel. Die Differenz, so Yashin, verschwinde in den Taschen von korrupten Beamten. Intransparenz, Korruption, Willkür der Mächtigen. Diese Krankheiten des russischen Staats wüten auch in Moskau. Sabjanins Modernisierung ist denn auch nur oberflächlich. Besonders bemerkbar macht sich das in der Politik, wo das Klima kälter geworden ist. Die liberale Opposition kann in der Hauptstadt kaum mehr Demonstrationen anmelden. Und bei der Wahl vom Sonntag wurde kein echter Gegenkandidat zugelassen. Oppositionspolitiker Yashin etwa wäre gerne angetreten, doch ein restriktives Wahlgesetz verunmöglichte seine Kandidatur. Da frage ich mich schon, wenn Sabjanin so ein guter Stadtpräsident ist, warum scheut er dann Konkurrenz? Moskau ist schöner geworden unter Sergei Sabjanin, zweifellos. Es gibt neue Parks, sanierte Straßen und jetzt vor den Wahlen sogar Gratiskonzerte. Aber wirklich mitreden, mitbestimmen dürfen die Menschen in der Stadt nicht.
Aus Moskau der Bericht von David Nauer. Nach Zürich, dort geht es um die Jagd. Statt der gut 1300 Hobbyjäger sollen im Kanton Zürich nur noch professionelle Wildhüter zum Wildbestand schauen. Die Milizjagd soll abgeschafft werden. Am 23. September entscheidet die Zürcher Stimmbevölkerung über dieses Anliegen von Tierschützern. Die Gegner der Initiative warnen vor massiven Folgen für die Landschaft und die Tierwelt und wollen verhindern, dass die Jagdtradition zum Abschuss freigegeben wird. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Zürich-Oberlandmesse in Wetzikon. Es ist Mittwochnachmittag. In der Halle 5 hat der Verein Jagd Zürich einen kleinen Wald aufgebaut. Mit ausgestopften Wildschweinen, Rehen und Hasen. Jägerinnen und Jäger verteilen Flugblätter gegen die Abschaffung der Milizjagd, sprechen mit den Besucherinnen und wehren sich gegen das Image der schießwütigen Jäger.
Also ich bin jeden Tag im Wald und schiesse Rehe etwa 5 im Jahr. Also Schiessen ist ein sehr kleiner Teil.
Ich denke, dass unsere Jagd wertvoll ist für die Natur. Und das ist ein Teil von unserer Kultur bei uns in der Schweiz.
Aufgeschreckt wurden die Jägerinnen und Jäger von Monika Heierli und ihrer Tierpartei. Diese hat das kantonale Volksbegehren «Wildhüter statt Jäger» lanciert.
Wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit, um wirklich etwas zu ändern. Die Jagd ist wirklich überflüssig, weil die enormes Tierleid verursacht.
Die Jäger setzen die Tiere im Wald nur unnötigem Stress aus, ist Heierli überzeugt. Außerdem würden sich Tiere in Jagdgebieten viel schneller vermehren, so Heierli.
Weil sie ja einfach das, was fehlt, in ihrem Bestand einfach wieder auffüllen. Und durch die vielen Abschüsse wird das einfach künstlich hochgehalten von den Jägern. So können sie nämlich nächstes Jahr wieder auf die Jagd mit der gleichen Begründung. Sie müssen regulieren. Dabei tut sich die Natur selber regulieren, wenn man es einfach einmal zulässt.
Das ist das große Hauptargument der Tierschützer. Die Natur sorge selbst dafür, dass es nicht zu viele Wildtiere gebe.
Also das ist einfach falsch,
sagt Christian Schack, passionierter Jäger und Präsident von Jagd Zürich. Ohne Jagen gehe es nicht.
Weil es fehlen die natürlichen Feinde, die Prädatoren, nämlich der Luchs, der Wolf und der Bär.
Es brauche deshalb die Arbeit der 1300 Milizjäger, um den Wildtierbestand im Kanton Zürich auf einem verträglichen Maß zu halten, sagt Jäger Schack. Sonst gäbe es in Kürze massiv mehr Füchse, Wildschweine und Rehe.
Das Rehwild tut sich vermehren, einfach wie es genetisch angelegt ist, mit etwa durchschnittlich 2 Kids für eine gesunde Geiss. Und dementsprechend würde sich der Bestand ohne Regulierung praktisch pro Jahr verdoppeln. Und ein Wildwuchs würde zu vermehrten Krankheiten, Seuchen und vor allem aber auch grösseren Schäden in der Landwirtschaft und im Wald führen.
Tierschützerin Monika Heierli glaubt diesen Prognosen nicht. Sie nennt den Kanton Genf als Beispiel. Dort gäbe es die Hobbyjagd schon seit den 1970er Jahren nicht mehr und es funktioniere gut. Und auch in der Stadt Zürich gäbe es nur noch professionelle Wildhüter. Allerdings, auch in Genf und in der Stadt Zürich geht es nicht ganz ohne Jagd. In den Wäldern der Stadt Zürich zum Beispiel schießen die Wildhüter jedes Jahr rund 90 Rehe. Das lasse ihre Initiative aber auch zu, sagt Monika Heierli.
Unser Initiativtext sagt ja auch ganz klar, dass die natürliche Regulierung im Vordergrund steht. Im Vordergrund steht heisst, dass man schaut, dass sich das natürlich regulieren kann. Sollte aber ein Eingriff nötig sein, dann dürfen das die Wildhüter machen. Aber sie machen ihre Abschüsse so möglichst wenig, aber so viel wie nötig.
Verschiedene Tierschutzorganisationen unterstützen die Tierpartei in ihrem Kampf gegen die Hobbyjagd. Keinen Support gibt es aber von den Zürcher Grünen. Sie haben die Nein-Parole beschlossen. Würden keine Wildtiere mehr geschossen, bräuchte es massive Maßnahmen, wie zum Beispiel Zäune in den Wäldern und Naturgebieten. Und das schade der Landschaft, so die Grünen. Auch alle anderen Parteien sind klar gegen die Initiative. Es wäre deshalb eine Überraschung, wenn die Zürcher Hobbyjäger ihre Flinten nach dem 23. September tatsächlich an den Nagel hängen müssten.
Es ist eins. Gleich im ersten und vierten. Politik- und Sicherheitskreise suchen auf einem Kongress nach Lösungen gegen die Gewaltexzesse in Schweizer Städten. Auch wir fragen, was ist zu tun? Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags heute mit Corinna Heinzmann.
Der Schweizer Gewerkschaftsbund will nicht, dass Vorgesetzte und Fachpersonen bis zu 70 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Er kündigt ein Referendum an, falls das Parlament das beschließen sollte. Im Kanton Wallis kann die Stimmbevölkerung definitiv nicht über ein Kopftuchverbot an Schulen entscheiden. Das Bundesgericht hat bestätigt, dass die Initiative ungültig ist. Im Initiativtext wäre zwar ein Verbot jeglicher Kopfbedeckungen gefordert, das Ziel sei aber, das Tragen des Kopftuchs zu verbieten, und das verstoße gegen die Glaubensfreiheit. Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sind in der iranischen Hauptstadt Teheran eingetroffen. Sie beraten dort mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani über das Vorgehen im syrischen Rebellengebiet Idlib und damit auch über das Schicksal von fast 3 Millionen Zivilisten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.